Die Big Show 691, sie geht los mit einer wunderbaren Runde und die jetzt in erster Linie mit Fußball gar nicht so viel zu tun hat, aber das ist doch völlig wurscht, denn Jan de Witt ist nicht nur Coach auf der ATP Tour, nein, er ist auch ein Insider beim SV Werder Bremen. Schönen guten Tag, Herr de Witt.
Hallo.
Und dasselbe, vielleicht nicht ganz so tief, aber natürlich auch der Häuser Paul, ist ja auch ein großer Sympathisant zumindest des SV Werder Bremen. Servus, Paul.
Ja, Sympathisant reicht nicht. Nur der SVW.
Das ist gut. Wenn man sich auf die Tabelle schaut, Herr de Witt, ist dann Bremen 5 Punkte hinter einem Champions League Platz oder ist Bremen 9 Punkte vor dem Relegationsplatz? Wie ist das Wertebefinden in Bremen?
Das Befinden in Bremen ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Ich war auch beim Pokalspiel live im Stadion zum ersten Mal seit langer Zeit wieder, weil das gut gepasst hat. Ich glaube, dass die Orientierung an den Champions-League-Plätzen nicht da ist oder nur sehr wenig da ist, sehr wohl aber die Orientierung an den Euroleague- bzw. Conference-League-Plätzen da ist, wo wir realistischerweise wirklich in Schlagdistanz sind und das nicht nur, was die Punkte angeht, sondern auch die Qualität der allermeisten Spiele, die wir abgeliefert haben diese Saison. Da gibt es schon eine starke Orientierung hin. Und wenn man nach unten schaut, und mit unserer Historie muss man auch immer mal einen Blick nach unten werfen, würde ich sagen, wir sind weit genug weg von unten, vor allen Dingen von den direkten Abstiegsplätzen, als dass man sich damit zu viel beschäftigen sollte. Abgesehen davon, dass das natürlich grundsätzlich auch nichts bringt, weil das Einzige, was bringt, ist weder das nach oben noch das nach unten schauen, sondern nur das nach vorne schauen und versuchen einfach das nächste Spiel wieder mit Qualität abzuliefern. Aber die Befindlichkeit in Bremen geht eher in Richtung, wir schauen schon, wie weit die Euroleague und Conference League Plätze weg sind von dem, wo wir sind. Und die Idee ist schon, den nächsten Schritt auch zu machen. Erst qualitativ und dann hoffentlich auch mit Punkten und irgendwann mit einem Tabellenplatz, der das austrifft.
Paul, jetzt gab es am vergangenen Wochenende das eklige Spiel in Bochum, das du ja gewinnen musst, ja, und wo du dich eigentlich nur blamieren kannst. Ich glaube, es war kein wahnsinnig schönes Spiel. Ich habe es nur in der Konferenz mitverfolgt, aber am Ende des Tages egal. Und für mich dann auch ein Zeichen, dass Bremen vielleicht einen halben Schritt weiter ist als im letzten Jahr, weil sie dieses Spiel eben gewinnen damit 1-0.
Ganz genau. Die Dinger musst du holen. Also jetzt ist diese glückliche Situation eigentlich, wenn wir auf die Tabelle schauen, dass da wirklich gerade Kiel und natürlich Bochum mit so großen Problemen unterwegs sind, dass die schon ein bisschen abgeschlagen sind. Trotzdem, ich sehe es genauso wie Jan mit der Werder-Historie. Man muss immer nach unten gucken. Und das hat man als Fan auch so drin, dass du dann immer schaust, okay, was macht jetzt Heidenheim? Was machen all die Vereine, die unter Werder stehen? Das ist erstmal wichtiger. Und ja, es gab jetzt so ein paar knappe Spiele in der Saison, die hat Werder glücklich rübergezogen, zum Beispiel gegen Hoffenheim, wo sie 0-3 ganz schnell zurücklagen und das Spiel dann aber noch gewinnen. Oder gegen Kiel, ich glaube 90+2 war es, Jan, genau, da noch das Tor. Und es gibt so ein paar, ich finde, es sind gute Typen in der Mannschaft. Der Kader ist trotzdem dünn, aber wenn man dann schaut, also ja, Jens Day, der ist schon irgendwie so ein Champion, der hat jetzt auch einen Lauf, spielt super und schießt dann auch ganz wichtige Tore, wie jetzt eben in Bochum. Ganz kopfballstark, total gefährlicher Mittelfeldspieler. Und solche Typen brauchst du. Und trotzdem finde ich, für Europa ist der Kader eigentlich zu dünn.
Ja, für welches Europa, Paul? Für welches Europa? Es gibt ja so viele Europas.
Für jegliches Europa ist der Kader eigentlich zu dünn. Also wir haben ein zentrales Dreigestirn, würde ich es mal nennen, mit Stay, mit Linnen und mit Marco Friedl, die das Herz dieser Mannschaft sind und die, wie sagt man, die Grundtugenden wirklich in jedem Spiel auf den Platz bringen und dazu noch eine Menge Qualität. Von denen darf eigentlich keiner ausfallen, weil wir sie alle nicht ersetzen können. Und dann haben wir einen ganzen Haufen individuell starker Spieler, kreativer Spieler auch drumherum, die für eine Menge Akzente im Offensivbereich sorgen können. Und wir haben das ja auch gegen die Teams von vorne gesehen. Wir haben nur ein Spiel die Saison gehabt, wo wir wirklich schlecht und chancenlos waren. Das war gegen Bayern. Gegen alle anderen Top-Teams haben wir uns sehr, sehr ordentlich verkauft. Und da hätten auch durchaus noch der ein oder andere Punkt mehr bei rausspringen können. Also das Spiel in Frankfurt, da muss man nicht verlieren. Das Spiel gegen Stuttgart kann man auch sehr gut gewinnen. Das Spiel gegen Dortmund kann man auch sehr gut gewinnen. Es war ja nicht so, dass wir nur die knappen Spiele auch immer glücklich gezogen haben, sondern ich finde, auch das gehört zu einer Entwicklung dazu, dass wir gegen die Top-Teams wesentlich stabiler aufgetreten sind als in den letzten 5, 6 Jahren und einfach auch gezeigt haben, dass wir auch mit denen durchaus mithalten können. Und ich finde, in den letzten 2 Spielen, sowohl im Pokal gegen Darmstadt als auch in Bochum, hat man gesehen, dass wir uns nach wie vor sehr schwer tun, einen tiefstehenden Gegner zu bespielen, wenn die Außenbahnen so zumachen, wie sie das gemacht haben. Und wenn Mitch Weiser und Derek Köhn oder auch Felix Agu, wenn er denn auf der anderen Seite spielt, einfach nicht diese tiefen Läufe haben, diese Durchbrüche haben, die dann sehr viel unserer Gefährlichkeit auch ausmachen, dass man dann, wenn man halt gezwungen ist, sich durchs Zentrum durchzuspielen, dass es da Limits gibt, wo wir einfach, ja, wo der Kader vielleicht dann doch nicht gut genug, nicht tief genug ist und dass wir einfach vorne keine Kante haben, um das über Flanken und über, ich sag mal, zweiten Ball vernünftig ablegen, festmachen und so weiter zu lösen. Da fehlen uns Alternativen. Und das hat, wie Paul sagt, was damit zu tun, dass der Kader nicht schlecht ist. Da ist einiges an Qualität, aber es gibt auch ein paar Sachen, die uns fehlen. Und ja, aber nüchterner Betrachtung, in einer normalen Saison, würde ich sagen, reicht es nicht ganz nach Europa. Aber es ist ja auch nicht jede Saison normal. Wir waren letzte Saison, wo wir nicht so gut waren, wie wir jetzt unterwegs sind, trotzdem nah genug dran. Da gehören ja auch immer die anderen dazu, wie die spielen, wo man nicht so viel Einfluss drauf hat. Deswegen bin ich großer Freund von, lasst uns versuchen, das Beste draus zu machen. Ich hoffe, dass sie auch nochmal nachlegen personell, weil wir haben relativ wenig Geld ausgegeben, nachdem wir relativ viel Geld eingenommen haben. Ich habe jetzt weder mit Klaus noch mit Clemens drüber gesprochen, ob wirklich was an Geldern noch da ist, aber ich bin mir sicher, dass so ein bisschen Geld da noch liegt, um auch nochmal initiativ zu werden, wenn irgendwann das richtige Angebot kommt, um noch einen Spieler dazu zu holen.
Was ich bei Bremen sehe, Paul, ist aus meiner Sicht, dass Bremen, mit Ausnahme von Marvin Dux, der mir ein bisschen langsam vorkommt, vielleicht ist er auch einer der schnellsten Spieler und ich sehe es noch nicht, aber ich sehe gewisse Parallelen zwischen dem, wo Bremen heute ist und wo Frankfurt, die vielleicht einen halben Schritt weiter sind. Aber mit diesem Tempo, das Bremen manchmal hat, fühle ich mich an Frankfurt erinnert. Du sagst, boah, weil du sagst, Huber, red nicht so einen Blödsinn.
Ja, also Frankfurt ist da ganz schön enteilt, finde ich. Für die ist es halt einfach unfassbar gelaufen. Also wenn du diesen Vergleich ziehst, das würde ich halt Werder auch mal so wünschen, dass sie dann so einen Kracher drin haben. Die hatten Transfers, also Kolo Muani ist für, glaube ich, 100 Millionen am Ende, 95 irgendwie, ist er zu PSG gegangen. Völlig, also ein super Spieler, französischer Nationalspieler auch gewesen oder immer noch, aber also völlig übertriebene Summe. Und die hatten da reihenweise solche Dinger. Luka Jovic doch auch irgendwie zu Real Madrid und sowas. Und also die sind, glaube ich, ganz anders aufgestellt, Frankfurt, haben ganz andere Transfermöglichkeiten und haben einen viel breiteren Kader. Tempo, was du sagst, ja, ich sehe auch, wenn jetzt so ein Agu ausfällt, Jimma ausfällt, dann stimmt was nicht bei Werder. Mitchell Weiser, dann ist es komplett eigentlich über Mitchell Weiser, über die Außen lastig. Es ist eigentlich, ich finde, die spielen guten Ball und die kombinieren gut, aber es ist dann, glaube ich, zu ausrechenbar, wenn du das Tempo nicht hast. Und ja, außer den genannten Spielern, also boah, ist über außen, ja, da hat, glaube ich, Frankfurt viel mehr Tempo. Und dann gibt es natürlich noch so Geschichten wie jetzt zum Beispiel Woltemade. Jan hat gesagt, wir haben da keinen Brecher. Das ist einfach bitter, dass so einer nicht gehalten werden konnte. Der sitzt bei Stuttgart größtenteils auf der Bank. Aber ich glaube, der wäre auch noch richtig interessant in diesem Kader gewesen, wenn der geblieben wäre in Bremen.
Ja, aber für eine andere Position. Also da sind wir uns einig, genau, dass Nick uns geholfen hätte, was die Kreativität und das fehlende Dribbling auch im Mittelfeld angeht, wo halt auch was fehlt, dieses mal aufzulösen, 1-gegen-1, was er kann, diesen Ball zu behaupten. Festmachen. Aber er ist zwar 1,98 groß, aber in der Luft taucht er ja auch nichts. Also der ist ja wirklich der Musiala inzwischen kopfballstärker als Nick. Aber das gilt für Duxi ja auch. Duxi ist ja auch nicht klein, der ist nicht schnell, der ist aber auch nicht kopfballstark. Er hat halt Er hat halt zwei Stärken, wo er wirklich überragend ist. Und die bringt er gut ein und die bringt er jetzt das dritte Jahr in Folge sehr gut ein. Er hat eben seine Qualitäten, aber wir sind natürlich damit ausrechenbar, weil er eben genau diese zwei Qualitäten nur hat. Er ist halt mit seinem ersten Kontakt, wenn er das Spiel schnell machen kann, ist er halt gefährlich und er scoret halt. So, und das ist für einen, der vorne spielt, irgendwie wichtig. Ich rieche mich jedes Spiel über Duxi auf, wenn er den Zweikampf zum fünften Mal aus dem Weg geht, wo er doch einfach mal den Körper reinstellen muss. Und wenn er wieder nur mit dem ersten Touch versucht zu spielen, was er wirklich gut tut, aber was eben auch nicht für jede Situation passt. Aber seine Qualitäten bleiben natürlich trotzdem. Er ist eben ein richtig guter Spieler in diesen Bereichen, wo er stark ist. Und da muss man ihn einsetzen. Und der Trainer, finde ich, löst das ziemlich gut momentan, dass er viele Spieler aufs Feld bringt und entsprechend ihrer Stärken einsetzt, dass sie halt fürs Kollektiv dann eben optimal wirken können. Und trotzdem bin ich bei Paul, der Kader ist ein bisschen dünn noch, um wirklich ernsthaft zu sagen, wir wollen jetzt wirklich nach Europa, sondern es ist eher so ein bisschen wie, wir versuchen das Maximale rauszuholen und wenn drei andere sich die Füße brechen, dann müssen wir ready sein.
Ja. Ergänzung dazu noch, Ole Werner, finde ich, genau, das muss man wirklich sagen, wie der den Kader, also so ein Füllkrug ist vor zwei Jahren gegangen, ne, zu Dortmund, wie er dann auch immer wieder diese Abgänge kompensiert und mit den wenigen Möglichkeiten, finde ich, jetzt eigentlich das Spiel ganz gut zugeschnitten hat und trotzdem, finde ich, ist Werder gegen Bayern zum Beispiel hat man gesehen, gut, da ging wirklich gar nichts. Er hatte Bremen zwischendrin überhaupt nicht mehr den Ball und kam auch nicht mit Ball in die Hälfte der Bayern. Aber da waren die auch dermaßen stark, auch im Pressing. Aber ich finde gerade die Personalie Duxch mit seinen Limits, ein super Spieler, ein auch so ein guter Raumdeuter, der dann aber auch natürlich ein feines Füßchen hat, wie der von Ole Werner in diesem System gezielt angespielt wird, gezielt genutzt wird. Das ist schon echt, echt spannend, dass man das schafft auf dem hohen Bundesliga-Level. Weil, ja, eigentlich könnte man ja sagen, gut, Werder ist offensiv da schon leichter auszurechnen als alles andere Teams. Wenn man sagt, man stellt jetzt Duxch gut zu, ja, Romano Schmid.
Endlich, Paul. Holger ja. Gerz und mir ist das Herz gebrochen bis jetzt, weil Romano Schmid nicht zur Sprache kommt.
Ja.
Aber er schießt halt keine Tore. Romano schießt keine Tore, das ist das Problem.
Mein Punkt noch, ich finde, es werden immer wieder gute Lösungen gefunden. So.
So, warum?
Und wir haben viele torgefährliche Spieler. Also es ist so, klar, natürlich ist das Romano ein ganz großes Defizit. Er trifft das Tor nicht. Trotz ordentlicher Technik, finde ich. Also da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt, warum das nicht klappt. Aber Jens Day hat das Tor auch zwei Jahre nicht getroffen. Darf man auch nicht vergessen. Er hat jetzt 6 Tore. Alle sagen, ja, mega Entwicklung. Romano auch, mega Entwicklung in anderen Bereichen. Das Tor trifft er immer noch nicht. Aber würde ich nicht ausschließen, dass das irgendwann noch kommt. Weil der kann ja grundsätzlich richtig gut schießen. So technisch betrachtet. Nur eben leider nicht dahin, wo der Torwart dann nicht steht. Oder wie auch immer. Bisschen den Faden verloren. Viele torgefährliche Spieler. Das, finde ich, ist was die Mannschaft auszeichnet, dass wir viele Spieler haben, die grundsätzlich torgefährlich sind. Dass wir auch aus der sogenannten zweiten Reihe jetzt mit Mitch Weiser und Jens Day, aber auch Felix Agu, Leute haben, die in die Räume reingehen, die torgefährlich sind, die Elfmeter rausholen, die Standards nah am Strafraum rausholen, die ins Kombinationsspiel sich einschalten und Abschlüsse suchen. Und es ist eben nicht nur die zwei vorne sind, die unbedingt immer treffen müssen. Und klar ist Keke Top noch nicht so weit, dass er, ich sag mal, einen Duxch ersetzen kann. Aber würde dem Spiel schon eine andere Tiefe geben vorne, weil er der einzige Spielertyp ist, den wir in der Form haben, der auch mal diesen etwas kantigeren Neuner verkörpern kann. Dadurch, dass der jetzt ausfällt, fehlt halt eine Komponente. Man hat das in einigen Spielen schon gesehen, dass das dann eben doch auch ein bisschen was verändert. Und Marco Gröhl ist sicherlich auch ein interessanter Spieler, der ist auch torgefährlich, aber ist eben auch nicht so der dann da, ja, wie sagt man, mit dem Körper immer ganz vorne reingeht und sich dann unbedingt immer da durchsetzt. Justin kommt eher übers Tempo und über die Technik. Da sind schon viele verschiedene spannende Spielertypen, die alle torgefährlich sind, aber dieser eine, der dann eben das mit Wucht macht oder derjenige, der es aus dem Mittelfeld heraus alleine dann auch mal kreativ über einen Dribbling, über mal Tempo rausnehmen, verändert, das sind so die zwei Komponenten, wo, wenn ich mir was wünschen dürfte, dieser Kader gerne noch ein qualitatives Upgrade bekommen könnte.
Eine Frage noch, wie seht ihr das, wie es im Tor aussieht? Das Pokalspiel ist angesprochen worden. Für mich habe ich selten eine klare rote Karte gesehen, einfach nur aufgrund des Fouls. Die von Neuer sage ich auch, das ist eine rote Karte aufgrund des Fouls. Aber wie ist die Torwartsituation bei Bremen? Olli Reck, reloaded ist es ja nicht, aber wenn ich mich richtig erinnere, es wäre ja sogar mit Olli Reck oder trotz Olli Reck deutscher Meister geworden.
Mit, ja, gute Ausstrahlung. Olli Reck.
Immerhin das.
Ja, also ich finde, genau, Zetterer hat sich ja damals durchgesetzt, Jan, korrigiere mich gerne, weil er besser am Fuß ist. Weil ja, er besser für die Spiele...
Und das ist ein Riesenunterschied. Die spielen
das total ist ein anders von hinten raus. Pavlenka, ich finde, auf der Linie war ich immer ein riesen Pavlenka-Fan, aber der war wirklich limitiert am Fuß und das ist wirklich ein Riesenunterschied. Ja, ist ein ordentlicher Bundesliga-Keeper. Ich sehe schon auch, dass er jetzt Spiele gewinnt, kommt selten vor. Aber es ist ganz schwierig. Also ich finde, hast du eine gute Struktur. Da auch hinten die Defensive wirkt gut aufeinander abgestimmt. Und du hast da einfach gute Typen drin mit Friedl, mit Stark. Veljkovic natürlich ganz wichtig. Und ja, Malatini, Pieper... auch gute Backups eigentlich für die Innenverteidigung. Anthony Jung darf man natürlich auch nicht vergessen. Also ich finde, defensiv sind wir echt stark und es passt, finde ich, gerade in der Spielauslösung passt das sehr, sehr gut mit Zetterer. Zu deiner Pokalszene, für mich war es auch eine rote Karte. Also
ja, nur das Fouls wegen, da brauche ich gar keinen letzten Mann. Ja.
Neuer war noch viel krasser.
Ja, ja.
Neuer
ja.
war wesentlich heftigerer Zusammenprall auch. Und bei Werder war noch ein Innenverteidiger, ich weiß jetzt nicht, wer es genau war, war noch einen Schritt weiter drin. Aber ich hätte jetzt auch rot gegeben. Jan, du?
Ja, also ich bin ganz klar Fraktion rote Karte. Also als Werder-Fan fällt es einem natürlich schwer, das zu sagen. Aber es war eine glasklare rote Karte. Ich war im Stadion, ich habe mit dem Arzt von Werder geguckt und mit ein paar anderen Kumpels da. Und wir waren alle, wow, okay, der schickt ihn nicht runter, das gibt's doch gar nicht. Und meine Theorie war, wir spielen ohne VAR. Aber auch das war nicht richtig, weil ich habe so viel Ahnung auch nicht. Der wird sich das angeguckt haben. Die Argumentation, die dann nachher gekommen ist, tut mir leid, kann ich nicht nachvollziehen. Weil der nächste Kontakt auch von der Spieler, von der Laufrichtung und vom Ball eher vom Tor weggeht, geht auf ein leeres Tor. Sorry, da ist kein Torwart mehr drin. Der ist 25 Meter vor dem Tor, liegt da irgendwo. Und wenn das keine klare Torchance ist, also ich verstehe es nicht, was die da argumentieren. Wie soll das keine Torchance sein? Da ist ein Abwehrspieler, der ist 15 Meter vom Tor weg und der nächste Kontakt geht auf ein leeres Tor. Da ist kein Torwart. Also das ist schon eine rote Karte und es ist ein Foul, ohne jede Chance an den Ball zu kommen. Der ist 2 Meter zu spät, wenn man sich das nochmal anguckt. Also ich bin kein Regelexperte, aber so als Fußballer würde ich sagen, wenn das keine rote Karte ist, verstehe ich es nicht.
Ja, aber Florian Kohfeldt hat die Welt auch nicht verstanden. Ja,
ja. Gut. Lass uns eine kurze Pause machen dann. Ja, bitte.
Zurück noch zum Zetti. Also wir alle waren Pavlenka-Fans, nicht nur wegen auf der Linie, sondern auch im 1 gegen 1, wenn einer auf ihn zugegangen ist, war der Weltklasse, der war unglaublich gut. Aber er hat die Spielweise des Teams extrem eingeschränkt. Weil jeder auf den Torwart durchgelaufen ist und alle wussten, der kann nur langen Hafer nach außen und meistens in Richtung Tribüne spielen. Und wenn man sich jetzt die Spiele anguckt, die Darmstädter sind gar nicht mehr auf den Torwart durchgelaufen, die haben das gar nicht versucht. Und das erinnert mich so ein bisschen an Arminia Bielefeld in dem Jahr, wo sie aufgestiegen sind mit Tengo Ortega, der ähnlicher Spielertyp ist wie Zetti, das auch ist extrem gut am Ball, also wirklich extrem gut mit den Füßen und in der Lage, ganz normal wie ein Innenverteidiger jemanden aussteigen zu lassen, immer den Passweg zu sehen. Also da finde ich, ist er wirklich auf sehr, sehr gutem Niveau. Auf der Linie ist er okay. Er hat momentan immer noch solche Aussetzer dabei, wie solche, die dann im Falle eines Torwarts auch Spiele verlieren können, weil wenn er da runtergeht, weiß ich nicht, ob das reicht, um Darmstadt zu schlagen. Die waren ganz schön mühsam zu bespielen. Das war nicht so ganz einfach, selbst bei 11 gegen 11. Mit 10 gegen 11 über so eine lange Zeit mit dann in die Verlängerung gehen. Also da wird es dann schon ganz schön eng. Das ist natürlich für einen Torwart ein K.O.-Kriterium, wenn du das zu häufig hast. Über die Saison gesehen, würde ich sagen, waren 2, 3 Situationen bisher dabei, wo er nicht überzeugt hat. Aber er hat eben diesen Impact im positiven Sinne in jedem Spiel in 20, 30 Szenen und unser gesamtes Spiel von hinten raus hat sich komplett verändert mit dem Torwartwechsel. Und Ich bin Fan dafür, dass wir so weiter Fußball spielen und nicht wieder zu irgendwas anderem zurückgehen. Und Mio Backhaus, der dahinter ist jetzt als Backup, ist ja auch ein gut Fußballspieler. Und der Torwart, der ist ja von der Idee her was ganz Ähnliches. Nur der ist halt noch viel, viel jünger, der ist noch viel unerfahrener. Und ich finde, Torwart braucht das Vertrauen. Und selbst wenn City in der Szene da dann natürlich keine gute Entscheidung getroffen hat, wie er es gelöst hat, ich glaube, er hat das Vertrauen von allen verdient. Und wir sollten da nicht zu viel drüber diskutieren.
Machen wir nicht. Wir machen eine kurze Pause und gehen dann weiter zu unserem Kerngebiet. Da nehme ich mich aber bei Kerngebiet, Jan, der wird natürlich auch im Fußball so drinnen ist.
Absolut. Ich war lange nicht im Stadion und ich bin nicht annähernd so dran. Vorher mal, ich gucke wie Paul als großer Fan natürlich, nur der SVW, aber so nah dran bin ich nicht. Jetzt war ich mal nah dran für 10 Tage, aber jetzt ist wieder Tennis.
Pause!